Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.
Heute Vormittag hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht die neue Düsseldorfer Tabelle vorgestellt. Hinter dem Namen verbirgt sich eine Liste, die festhält, wie viel getrennt lebende Väter und Mütter für ihre Kinder zahlen müssen. Die neue Tabelle gilt ab dem 1. August. Eine Veränderung ist wegen des steigenden Kinderfreibetrags notwendig geworden. Wie funktioniert die Düsseldorfer Tabelle? Wie hängt sie mit dem Kinderfreibetrag zusammen? Und ist ihre Anpassung überhaupt ein Schritt in die richtige Richtung? Das beantwortet uns natürlich Rechtsanwalt Achim Dörfer. Schönen guten Tag, Herr Dörfer.
Guten Tag nach Leipzig.
Was genau ändert sich denn jetzt eigentlich ab dem 1. August?
Es ändern sich im Grunde nur die Zahlen. Das Gesamtwerk der Düsseldorfer Tabelle bleibt so, wie es ist. Es wird eben etwas nach oben angepasst. Sie hatten es ja schon anmoderiert. Sozusagen aufgrund des finanziellen Umfeldes hat man neu über die Leistungsfähigkeit desjenigen, der Unterhalt zahlen muss, und die Bedürftigkeit desjenigen, der Unterhalt bekommt, nachgedacht, und man hat es nach oben angepasst. Das ist im Prinzip ein Routinevorgang. Die Düsseldorfer Tabelle wird alle 1 bis 2 Jahre angepasst und man steuert sozusagen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung nach.
Und wie genau hängt das jetzt eigentlich mit diesem gestiegenen Kinderfreibetrag zusammen? Vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären.
Genau, also der gestiegene Kinderfreibetrag führt eben dazu, dass derjenige, der den Unterhalt bezahlen muss, etwas mehr Geld zur Verfügung hat, weil es da einen steuerlichen Vorteil gibt. Und von diesem mehr Geld, was zur Verfügung steht, muss dann auch an die Kinder etwas weitergegeben werden. Vielleicht, wenn man mal so erklärt, wozu die Düsseldorfer Tabelle überhaupt da ist und warum es die gibt und warum die so heißt. Im Prinzip schreibt das Gesetz nur vor, dass nach Leistungsfähigkeit und Bedarf Kindesunterhalt gezahlt werden muss, sagen wir es mal ganz einfach. Und jetzt müsste sich eigentlich jeder Richter hinsetzen, müsste das neu errechnen. Es hat sich aber eben die Praxis herausgebildet, dass von allen anderen Oberlandesgerichten abgesehen, die ihre eigenen Tabellen zum Teil auch haben, aber im Wesentlichen die Tabelle des Oberlandesgerichts Düsseldorf herangezogen wird, die spielt in der Praxis die größte Rolle. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eben sozusagen einmal einen handhabbaren, relativ einfachen Rechenweg aufgestellt, wie man zum Kindesunterhalt kommt. Da ist so eine Art Gebrauchsanweisung, die man dann findet in der vollständigen Version der Düsseldorfer Tabelle. Es geht über 3, 4, 5 Seiten, welchen Rechenweg man da genau zu wählen hat. Wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der abhängig beschäftigt ist, dann geht man aus von den Lohnbescheinigungen bzw. vom Steuerbescheid, zieht sich da die Zahlen raus, rechnet bestimmte Dinge an. Altersvorsorge wird abgezogen, andere Einkünfte wie zum Beispiel der Nutzungsvorteil eines Geschäfts-Pkw wird hinzugerechnet. Und dann kommt man zu einem Einkommen nach dieser Gebrauchsanweisung des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Und dieses Einkommen schaut man sich dann in der eigentlichen Düsseldorfer Tabelle an. Das ist eine kleine Tabelle mit verschiedenen Altersstufen der Kinder und verschiedenen Einkommensstufen der Väter oder Mütter, die Unterhalt zahlen müssen. Und man liest dann eben anhand des Einkommens und des Alters des Kindes den monatlichen Tabellenwert ab. Das ist dann noch nicht der eigentliche Zahlbetrag, sondern davon geht dann noch die Hälfte des Kindergeldes ab. Also derjenige, der den Unterhalt zu zahlen hat, bekommt sozusagen virtuell die Hälfte des staatlichen Kindergeldes gutgeschrieben. Und daraus ergibt sich dann der Zahlbetrag. Also diese Dorftabelle ist eine Praxisvereinfachung, aus der im Grunde auch ein Laie relativ einfach erkennen kann, was es zu zahlen.
Okay, Sie sagen jetzt Vereinfachung. Ich finde, das klingt alles irgendwie ganz schön kompliziert. Und auch die Frage, wenn das wahrscheinlich jährlich oder regelmäßig immer mal wieder neu festgelegt werden muss, geht das nicht auch irgendwie anders?
Ja, wahrscheinlich geht es leider nicht anders. Es ist im Grunde ja sogar noch sehr vereinfachend. Und Sie sprechen aber einen schwierigen Punkt an. Gerade diese jährlichen Änderungen sorgen natürlich immer wieder für Reibungspunkte. Theoretisch müsste also der Unterhaltsverpflichtete von sich aus dann den jeweils höheren Betrag zahlen. Das funktioniert in der Praxis aber eben nicht immer. Da muss man doch klagen als Vertreter des Unterhaltsberechtigten, also des Kindes. Um so ohne juristische Fachbegriffe zu sagen, also das Kind muss dann doch gegen den Unterhaltsverpflichteten klagen, wenn diese Anpassungen stattfinden. Also diese ständigen Anpassungen sorgen für Reibungsverluste. Und ich habe 2 große Probleme sozusagen auch mit der ganzen Rechtslage, die sich auch in dieser Düsseldorfer Tabelle ausdrückt. Es ist im Grunde, obwohl Sie es völlig zu Recht schon als kompliziert empfinden, doch eigentlich sehr stark vereinfacht. Denn das Ganze funktioniert nach einem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also derjenige, bei dem das Kind weniger ist und sei es eben auch nur eine Stunde in der Woche, muss den vollen Betrag zahlen. Egal, ob sich das 55 zu 45% verteilt oder 0 zu 100%, das ist immer der gleiche Betrag. Mhm. Das benachteiligt natürlich diejenigen unterhaltsverpflichteten Eltern, die sich gerne um das Kind kümmern und natürlich dann eben auch entsprechende Aufwendungen haben. Und das Ganze geht hier von einem völlig klassischen, sozusagen Heinz Erhardt, Katharina Valente-mäßigen Familienbild aus. Und ungefähr so modernen Anführungszeichen und ehrlich wie so ein Doris Day und Rock Hudson Film, nur dass der Film eben viel unterhaltsamer ist, weil wir hier davon ausgehen, naja, dieses klassische Modell, Papa zahlt und bei Mama bleibt das Kind dann eben. Und so ist es ja in der Praxis überhaupt nicht mehr. Und es entspricht eben auch nicht dem wissenschaftlichen Stand dessen, was für das Kind wirklich gut ist. Dieses klassische Modell, alle 2 Wochen mal ein Wochenende bei Papa, ist ein Modell, was so gar nicht mehr gefahren wird in vielen Fällen, sondern wir haben eben das Wechselmodell, eine Woche hier, eine Woche da. Wir haben das Nestmodell, was teilweise noch sehr viel besser ist, bei vielen Familienrichterinnen noch nicht mal bekannt. Das heißt, die Kinder bleiben in der Wohnung und die Eltern wohnen dann abwechselnd in dieser Wohnung. Mhm. Da muss man also nicht mehr seinen Teddybären hin und her schleppen. Und im Grunde all dieses Integrieren dieses gesellschaftlichen Fortschrittes, der ja auch tatsächlich passiert und viele Eltern einigen sich auf sowas, all dieses Integrieren dieses Fortschrittes wird durch dieses ganz starre Modell, was wir hier haben und dieses ganz altertümliche Modell eben verhindert.
Das klingt wirklich danach, als würde dieses Gesetz wirklich nur im äußersten Notfall dann doch mal herangezogen werden, weil die Eltern sich wahrscheinlich auch außergerichtlich oder ohne diese Zahlen einigen können, hoffentlich.
Genau, das stimmt, da haben Sie recht. Also in der Praxis wird jeder Anwalt, jeder Richter versucht sein, die Parteien dazu zu bringen, sich irgendwie vernünftig zu einigen. Auch die Jugendämter wirken vielfach darauf hin, die sind dann ja teilweise auch einbezogen, wenn gar nicht gezahlt wird und die erstmal in Vorleistung gehen müssen. Also die Rechtslage passt so wenig auf das tatsächliche Leben, auf das, was man vielleicht wirklich zugunsten der Kinder verabredet, dass eine normale Einigung sozusagen wesentlich besser ist. Auch noch aus einem zweiten Grund. Also es passt eben zum einen nicht auf die Lebensumstände der Kinder und zum anderen ist es so, dass bei Selbstständigen, und da haben wir doch noch so 10% der Erwerbsbevölkerung in Deutschland, die selbstständig sind, ist das Einkommen eigentlich gar nicht zu errechnen. Das kriegt man auch mit der Düsseldorfer Tabelle nicht hin. Mhm. Da kann unglaublich viel manipuliert werden und es wird auch wahnsinnig viel manipuliert und jeder Rechtsanwalt wird das kennen, dass er diese Manipulation erkennt. Der Richter weiß eigentlich auch, es wird gelogen, aber man geht dem nicht nach. Das heißt also, so diese klassischen gut verdienenden Selbstständigen können sich da absolut arm rechnen und dann funktioniert die Düsseldorfer Tabelle ohnehin nicht.
Ergo sagen Sie, die Düsseldorfer Tabelle müsste reformiert werden oder es müsste eine ganz andere Gesetzgebung her?
Genau, also eigentlich beides. Wir müssen überhaupt das Unterhaltsrecht der Lebenswirklichkeit anpassen, die sehr viel flexibler geworden ist, mit Patchwork-Familie, mit einer ganz anderen Rolle des Vaters. Und diese andere Rolle findet wirklich in der Realität statt und nicht nur, sagen wir mal, als Aufmacher bei Brigitte Woman, sondern sie findet wirklich statt zwischen echten Menschen, wo die Väter sich anders verhalten. Und dann, wenn diese notwendigen Reformen, die ja durchaus schon diskutiert werden, passieren, wird man auch die Düsseldorfer Tabelle anpassen müssen. Und möglicherweise täte sogar das Oberlandesgericht Düsseldorf mal gut daran, auch von sich aus dieses Thema mal aufzugreifen und demnächst mal so ein paar kleine Änderungen da einzubringen, die von den Gerichten zu bewerkstelligen sind, wofür es eben nicht dann den Gesetzgeber braucht.
Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat heute die neue Düsseldorfer Tabelle vorgestellt, die die Höhe von Unterhaltszahlungen regelt. Über die Anpassung der Tabelle und Sinn und Unsinn im geltenden Unterhaltsrecht habe ich mit unserem Rechtsexperten Achim Dörfer gesprochen und ich sage vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung, Herr Dörfer.
Ich danke Ihnen.
Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.